ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast mit dem Spitzenkoch und Gourmet Alex.
Hallo.
Dem Leckermäulchen Urs.
Yum, 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 yum.
Und dem Restauranttester Christoph. Habe ich tatsächlich mal gemacht, aber das ist eine andere Geschichte und muss an anderer Stelle erzählt werden.
Die roten Schuhe waren so toll.
Super.
Ja.
Aber ich komme ja immer wieder gerne an den Ort des Verbrechens zurück. Also besuche nochmal die Lokale, die ich da fürs Fernsehen mal besucht habe. Und da war ich neulich mal wieder bei einem der Italiener. In einer sehr, sehr netten Runde, abends zusammen. Anwesend war unter anderem, ihr kennt die, glaube ich, auch, Schwester Katharina Klutmann.
Oh ja, schöne Grüße. Ja.
Legende, Legende. Ja.
Du hast mal
Exerzitien bei ihr nehmen dürfen.
Ja, ja, und seitdem macht sie keine mehr.
Hör doch auf!
Also, die Frau ist Theologin und Doktorin der Psychologie. Ich durfte die auch mal interviewen. Eine hochqualifizierte Frau, bei der sich wieder mal die Tragik der katholischen Personaltradition zeigt. Wäre die ein Mann, dann wäre die mindestens Kardinälin oder Kardinal. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ihr von unserem Podcast auch erzählt. Ich habe gesagt, dass ihr das großartig macht. Ja, ich habe eine Ordensfrau angelogen und weil wir eben gerade...
Kann man beichten.
Und weil wir gerade eben so nett beim Italiener Bruschetta und dann ein bisschen Pasta und hinterher noch Gelato und Cappuccino hatten, da hat sie mir dieses Thema vorgeschlagen.
Ist es Sünde, in der Kirche zu essen?
Denn es ist doch eigentlich wirklich seltsam. Das Haus Gottes, das ist ja ein Ort der Freude und des Feierns. Aber wenn man mal mit einem Eis in Kölner Dom reingehen will, dann werden die Aufpasser auf einmal ganz nervös. Wie heißen die nochmal? Diese
Die Domschweizer.
Domschweizer?
Ich kenne Domschweizer, ja. Die Domkustoden, habe ich auch schon mal gehört.
Das gibt es bestimmt auch, ja. Aber Kustos ist ja sowas wie Wächter.
Meine Frau hat mir erzählt, in Kevela, das ist auch ein Kirchenschweizer.
Ein Kirchenschweizer, ja.
Ah, ja, ja.
Genau.
Wahrscheinlich Söldner, Schweizer Garde, sowas. Ne? Wir werden
grobe Spekulation jetzt.
Wir werden das noch feiner recherchieren.
Traumjob für mich später.
Wirklich?
Nein.
Doch, grand dich an der Tür stehen und Kinder rauswerfen? Das machst du doch heute schon.
Und überhaupt, das Zentrum der ganzen Angelegenheit ist doch ein Abendmahl. Wieso also ist das mit dem Essen so kompliziert? Ich stelle mal die liturgische Eieruhr und dann geht's hier bei uns auch schon los. Zunächst das Bekenntnis. Habt ihr schon mal in der Kirche gegessen? Abendmahl jetzt ausgeschlossen? Habt ihr in der Kirche schon mal gegessen?
Nee.
Doch, ja. Ja. Genau, aber...
Also ich natürlich ständig und die ganze Zeit. Ich bin ja... evangelisch aufgewachsen.
Armes Kind.
Und da ist der Raum ja nicht von so viel Heiligkeit durchdrungen wie bei euch, weil die Protestanten haben ja die Heilige Schrift, die habt ihr ja, glaube ich, gar nicht, ne?
So,
oder?
Freundchen, ganz dünnes Eis. Genau. Könnte die letzte Folge heute werden.
Du sagst, Christoph, du sagst ja immer, oder hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir beiden immer mit der Conclusio und so anfangen, ne? Was eigentlich zum Schluss kommen sollte. Ja. Aber du hast, finde ich, aus meiner Sicht mit der Conclusio in der Anmoderation angefangen, weil genau das ist ja der Punkt. Genau das ist ja der Punkt. Das Abendmahl ist einer der zentralen Punkte der christlichen Religion. In der katholischen Welt ist die Einsetzung des Abendmahls, wird ja an Gründonnerstag gefeiert und so, das sagt man uns ja auch immer wieder, so zentral und so wichtig. So. Und da ist tatsächlich die Frage, die sich stellt, warum soll man nicht in der Kirche essen? Ist es nicht sogar so, dass was wir da machen in der Kommunion, ist das überhaupt das Essen in dem Sinne? Also Jesus hat ja gesagt, oder in der Bibel steht, dass er gesagt hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das, was wir da machen, ne? Jemand verteilt aus einem goldenen Kelch, meine Kinder haben früher gesagt, so runde Kekse, ne, Oblaten.
Mhm.
Jeder nimmt die so, geht auf seinen Platz und isst die so für sich und jeder isst für sich. Das war ja nun, ich glaube, da wird sich eigentlich keiner gegen wehren können, nicht das, was beim letzten Abendmahl passiert ist. Beim letzten Abendmahl haben die alle schön zusammengesessen, miteinander gesprochen, haben vielleicht schon gemerkt, vielleicht ist das hier das letzte Mal, jetzt wird es schwierig. Haben einen schönen gemeinsamen Abend gehabt, wie man den hat, wenn man zusammen isst.
Mhm. Vielleicht gab es auch Oliven oder einen Käsedip oder so. Ne?
Kann gut sein. Und dann, gab es vielleicht eben nicht nur Brot und Wein. Und dann haben die da zusammengesessen. Und dann ist das passiert, von dem Jesus, was ich glaube, meinte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Nämlich, seid zusammen, esst zusammen, seid beieinander. So.
Und vorsichtig formuliert, habt eine gute Zeit?
Ja, und zwar ja, im besten Sinne, habt eine gute Zeit. Und das, was wir da verteilen, ne, also es das heißt ja auch immer, es gibt ja auch Regeln für, was man da, ne, dass das Brot sein muss, dass diese Oblaten, zeigt das mal einem Kind und sagt, was ist das? Ne, ob da irgendjemand sagt, das ist ein Brot oder ein Stück Brot.
Ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch zu kaufen gibt. Esspapier.
Ja, ja, genau, Esspapier. Ja, ja, genau, ehrlich. Esspapier. Das hat natürlich ganz viele hygienische Gründe und so weiter. Das ist ja auch alles nachvollziehbar. Ich glaube, in der orthodoxen Kirche, die Brüder und Schwestern der orthodoxen Kirche, die nehmen richtiges Brot. Also das, was man hinlänglich unter richtigem Brot versteht. Ich habe das mal bei dem lang zurückliegenden Katholikentag bei denen mitgemacht. Und das, finde ich, ist viel näher an dem dran, wo wir die Aufgabe haben, geht hin und tut das.
Du hast gerade gesagt, hat sicherlich auch hygienische Gründe. Wisst ihr denn, wie aus dem Laib Brot so eine, jetzt mal ehrlich gesagt, nicht so ganz so hübsche Oblate geworden ist?
Ich weiß es nicht. Weißt du es?
Ich weiß es auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass man irgendwann auf eine bestimmte Menge, schnell auf eine Menge kommen muss. Das durfte natürlich auch nicht viel kosten. Und ich glaube, dann ist diese Herstellungsart schon eine ganz optimale. So, aber ich weiß es nicht.
Man kann es auch viel länger aufbewahren.
Ja, stimmt, das hat natürlich
auch. Man kann auch es noch, viel, ja, klar, viel länger aufbewahren.
Ja. Bevor wir weiter spekulieren, ist ein klarer Fall für ein Ping.
Der Brauch, in der Eucharistiefeier Oblaten aus Weizenmehl und Wasser zu verwenden, entstand aus der Sorge, dass bröseliges Brot Partikel verlieren und die Eucharistie entehren könnte.
Ich fand total spannend in der Vorbereitung, dass sich diese Abspaltung, also vom eigentlichen, von der eigentlichen Idee des tatsächlich stattgefundenen Abendmahls, ja, hin zu einer, ja, hochstilisierten Form von, wie wir in der katholischen Tradition ja sagen, Eucharistie oder dem Feiern des sogenannten Herrenmahls, so hat man es ja auch gesagt, dass diese Entwicklung relativ schnell vonstatten gegangen ist. Also,
was heißt nicht, Eucharistie?
Danksagung. Mhm. Ja, also ich sage Dank.
Mhm. So. Da ist das Essen also gar nicht mehr drin.
Doch, wenn. Du meinst jetzt in der Begrifflichkeit, ja, ja, oder in der Feier? Nee, in der Begrifflichkeit nicht. Nee, ist mir nicht bekannt. Ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage. Also diese Abtrennung.
Das ist ja schon mal interessant. Ja. Eucharistie heißt nicht Abendmahl im Wortsinn.
Nein. Also, da bin ich mir jetzt sehr sicher. Überhaupt nicht.
Aber auf dem Weg, den du gerade beschreibst, ist es aber sehr interessant, finde ich.
Ganz genau.
Bitte.
So, und bis ins 5. Jahrhundert hinein gab es aber in den, also frühen Kirchen nicht mit den heutigen zu vergleichen und so weiter. Ganz anderes Zeit- und Kulturverständnis, völlig klar. Aber bis ins 5. Jahrhundert hinein wurden in den Kirchen zu bestimmten Gelegenheiten auch immer noch große Gastmähler gefeiert. Also da wurde tatsächlich gegessen und getrunken. Und heutige sogenannte Kirchenmähler, wie das berühmte Weihnachtsmahl mit den Armen in der römischen Basilika Santa Maria in Trastevere, die greifen genau noch diese ursprüngliche Idee wieder auf. Finde ich total spannend, war mir so gar nicht klar.
Und die essen da richtig?
Die essen richtig, ja, ja, das ist ein richtiges Essen. Da geht es auch darum, satt zu werden. Und da werden keine Oblaten ausgeteilt von denen, also mehr als sonst, um satt zu werden. Nein, da wird richtig gegessen. Hat aber eben nichts mit der hochstilisierten Form der Eucharistiefeier zu tun. Wobei auch in der evangelischen Tradition es ja auch tatsächlich nur noch stilisiert durchgeführt wird. Richtig?
Ja, aber das sogenannte Agape-Mahl ist sehr, sehr beliebt. Das geht ja auch mehr in die Richtung, die du gerade beschreibst.
Das ist gut. Also diese Agape-Feier, ich kenne sie vor allen Dingen vom Gründonnerstag. Urs hat ja eben schon, also am Gründonnerstag, der Gründonnerstag erinnert an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Und auch in der katholischen Tradition ist das gut und richtig, im Anschluss an diese Feier zu einer Agape-Feier einzuladen. Und dort wird eben auch gegessen. Brot und, also richtiges Brot und ja gut, richtiger Wein ist es sonst auch. Aber ne, es geht tatsächlich um das Essen, um Sättigung. Aber es wird immer darauf hingewiesen, diese Feier möge bitte nicht in der Kirche stattfinden und nicht, finde ich immer sehr schön, diesen Passus, bitte nicht den Anschein von Geselligkeit erzeugen.
Oh Gott. Echt?
Ja, wirklich.
Das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne Agape-Feiern ganz viel. Meistens
ich rede jetzt nur von der Agape-Feier am Gründonnerstag.
Okay, ja. Aber ich kenne Agape-Feiern ganz viel.
Weiß jemand, was Agape heißt?
Agape?
Liebesmahl.
Sowas, ne? Ich meine auch Liebesmahl. Ja, wie auch immer. Also, ich kenne das ganz viel, aber das ist dann wirklich ein nettes Zusammensein, zum Beispiel nach dem Ostergottesdienst, also nach der Osternacht, ne, bleibt man dann da noch stehen, steht zusammen, genau. Dann heißt das auch so, ne, und dann gibt es da dann natürlich, weil Ostern ist, hart gekochte Eier und Brot und Wein und so weiter. Ne?
Gut, wir haben jetzt festgestellt, das ist nicht en vogue, in der Kirche zu essen oder gar gesellig zu sein. Ja? Liegt es jetzt daran, dass die Dinger im Laufe der Jahrhunderte mit Kunstschätzen vollgestellt worden sind? Oder ist es vielmehr die Vorstellung, hier ist ein heiliger Ort und da ist das Essen zu profan?
Ich glaube, letzteres. Ja? Also wir müssen hier Essen von Essen unterscheiden. Es geht hier um die Haltung. Also wenn ich mir vorstelle, ich sehe einen Menschen, der schlurft durch eine Kirche mit einer offenen Tüte Chips, ja, und isst diese, dann wäre ich auch nicht wirklich begeistert.
Da fällt dir vor Schreck dann das Bier aus der Hand.
So, ganz genau. Also ich könnte da schon mit umgehen, aber es ist für mich ein wichtiger Raum und ich verhalte mich in einem für mich wichtigen Raum, würde ich mich auf diese Art und Weise nicht so verhalten. Also das hat für mich auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Genauso wie ich mich nett anziehe, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen werde. Gehe ich jetzt auch nicht nur einfach im T-Shirt hin. Ne? So.
Vielleicht trennt uns tatsächlich hier die unterschiedliche Konfession.
Das kann sein,
ich finde ja, es ist auch manchmal wichtig, von dieser Heiligkeit, also oder nicht was von der Heiligkeit wegzunehmen, aber vor dieser großen Ehrfurcht und diesem großen Gefälle, dass das erzeugt.
Und diese Ehrfurcht soll auf gar keinen Fall, und ich weiß, es ist eine Gratwanderung, soll ja keine Scheu auslösen. Also dieses unangenehme Gefühl von, oh, ich darf mich hier gar nicht bewegen. Das ist uns Katholiken ja auch immer sehr zu eigen. Ne? Oh, da macht man ja immer alles falsch und da gibt es so viele Regeln. Die kennen ja sowieso nur die Insider und am besten gar nicht hingehen. Also wenn dieses Gefühl dadurch ausgelöst werden sollte, möchte ich mich davon distanzieren. Darum geht es nicht. Aber es ist eben ein Raum, in dem ich mich anders verhalte als, ja, wenn ich alleine abends vorm Fernseher sitze.
Urs, wie finden wir denn da die richtige Balance? Einerseits wollen wir Ehrfurcht oder den Raum zu etwas Besonderem machen. Andererseits wollen wir uns auch wohlfühlen.
Ich weiß nicht, ob beides geht. Ich weiß nicht, ob man beides haben kann. Es gibt ja auch unterschiedliche Kirchräume mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Also ich kenne das, ne, so aus Jugendkirchen und so, ne, die man ja eine ganze Zeit lang sehr modern waren. Und da hat man ja sehr auf Wohlfühlen gesetzt. Also dann, was weiß ich, irgendwelche Sofas da reingestellt, also Mehrzahl von Sofen, da reingestellt, Sitzsäcke und so weiter. So trotzdem war es natürlich jetzt ein hoher Raum, ne, hohe Decken, vielleicht ein großes Kreuz, vielleicht geht das da doch, ne, mit einer bestimmten Beleuchtung. Also ich glaube, das geht, wenn dann, nur mit ganz viel Fingerspitzengefühl.
Was ist dir denn wichtiger? Persönlich, für dich?
Für mich? Also ich bin ja schon sehr klassisch katholisch aufgewachsen und ich brauche für mein Wohlgefühl schon viel Ehrfurcht. Und ich glaube, darum geht es den Leuten auch, dass die so vehement dagegen poltern, dass die sagen, ihr macht aus diesem Raum für mich einen Parkplatz oder eine Imbissbude, dann kann ich hier nicht mehr die Ehrfurcht empfinden und die Spiritualität entwickeln, die ich gerne wollte. Mir ist ganz wichtig, wie auch immer, Gott interessiert das überhaupt nicht. Mhm. Ne, es geht hier, wenn dann, um religiöse Gefühle der einzelnen Leute.
Es tut mir gerade leid, dass ich den Begriff Ehrfurcht, glaube ich, reingeworfen habe. Deiner ist viel besser. Spiritualität verträgt sich nicht gut mit der knisternden Chipstüte. Das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir hier sind.
Und auch diese riesigen Kirchen, das habe ich da drin gelernt, die Größe Gottes irgendwie besser wahrnehmen zu können. Ne? Mhm. Die irgendwie besser wahrnehmen zu können, das geht da. Aber natürlich, eigentlich finde ich auch, da sagen auch genug Heilige, muss ich das auch hinkriegen, auf dem Parkplatz, in der Imbissbude und so weiter. Ne?
Und nochmal, der Bibelwissenschaftler Franz Mussner hat ganz klar definiert, das Wesen des Christentums ist miteinander zu essen.
Absolut.
So, 100%. Und ich finde das total spannend. Beispielsweise im Lukas-Evangelium, da heißt es, also die Menschen, Pharisäer waren es vor allen Dingen, aber auch andere, die sich über Jesus echauffierten, haben sich vor allen Dingen über
Pharisäer sind eine die damals bekannte Glaubensrichtung.
Genau,
ne?
Ja. Die sich darüber echauffierten, dass Jesus mit den Säufern, mit den Zöllnern, mit denen an den Rand, also eigentlich mit allen aß. Er sagte, das ist ein Fresser und, also sie sagten über ihn, das ist ein Fresser und ein Säufer. Daran nahmen sie vor allen Dingen Anstoß, dass man sich doch nicht mit allen Menschen jetzt gemein machen könne. Und für mich ist das, ich komme nochmal auf das Abendmahl zu sprechen, auch ein ganz großes Zeichen in dieser Feier, neben vielen anderen Ausdeutungen, dass es völlig egal ist, wer da sitzt, wer dabei war. Er hat mit allen gegessen und getrunken, fernab vom Stand, vom Status, von irgendwelchen sozialen Hierarchien.
Genau. Und genau deswegen habe ich mir vor dieser Folge, als ich mich darauf vorbereitet habe, gesagt, genau deswegen finde ich es eigentlich ganz furchtbar, dass Leute, wenn sie in Kölner Dom kommen oder hier im Petersdom nach Rom, mit ihrer Eistüte oder mit ihrem Pommes oder mit ihrer Chipstüte doof angemacht werden, gesagt, hören Sie damit auf oder rausgeworfen werden oder so, weil Jesus, glaube ich, es nicht getan hätte. Der hätte nicht gesagt, raus hier, was machst du da? Der hätte vielleicht mit dir gesprochen, gib mal auf die anderen ein bisschen Acht, muss man überlegen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, der Unterschied ist, die Wesenheit ist miteinander zu essen, der ein Eis isst, isst ja nicht mit jemand anderem zusammen, sondern er isst für sich alleine. Also ich stelle es mir eigentlich wunderbar vor. Ich fände es großartig, wenn im Kölner Dom vom Hochaltar so eine Familie käme, die breitet da ihre Picknickdecke aus, die setzen sich da zusammen, packen, weiß ich nicht, die Maiswaffeln aus und die geschälten Äpfelchen.
Aber der große Unterschied für dich ist auch, die machen es sich dann schön.
Genau, die machen sich schön, essen zusammen, die gießen sich noch ein bisschen Blaukorngranulat in den Eistee und dann...
Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder.
Genau das machen die und dann essen die da zusammen, dann machen die das gemeinsam.
Ja, aber Urs, ja. Ihnen nicht aber. Ihnen ist, wenn sie das tun, bewusst, was sie da tun. Ja. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu diesem, ja, unaufmerksamen, ach, ich schlurf mal da in dieses Haus, das ist ja ganz interessant und esse dabei mein Eis und esse die Chips.
Genau, also ich hatte mir vorher genau das hier vorgenommen, dieses Echauffieren, wir müssen doch den Leuten die Freiheit geben, wir müssen doch alle willkommen heißen und so. Dann habe ich einen Artikel gefunden, da wurden dazu in Köln ein Rabbi befragt, ein orthodoxer Pope, ein katholischer Priester und ein Imam.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, wenn ich jetzt in eine Synagoge ging, würde ich niemals essen.
Mhm.
Oder ja, wenn ich
genau
in eine Moschee ging, da würde ich niemals essen. Mhm. Also diese Freiheit, die ich jetzt hier so erkämpfen wollte, weil die blöde katholische Kirche das von Leuten will, da würde ich sagen, also ich persönlich, ich für mich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich jetzt in ein Gotteshaus einer anderen Religion ginge, da anzufangen zu essen.
Ja, aber du kennst ja auch nicht alle Gepflogenheiten da, nee, und willst nichts falsch machen.
Ja,
ne?
Genau, weil ich nicht die Gepflogenheiten kenne, ja, nicht alles falsch machen, aus Höflichkeit.
Ja, aber selbst, ne, wenn ich die Gepflogenheiten kenne, zum Beispiel, wenn ich eine Moschee besuche, ja, ziehe ich die Schuhe aus. Es ja, erschließt sich mir überhaupt nicht, warum, ja, ich das tun muss, ja, aber es
darum
ist eine...
Darum geht's nicht, genau.
Genau, ich verstehe das, ich sehe auch keinen Sinn darin, ich nicht, aber darum geht es nicht. Es ist eine Form von Ehrerbietung, es ist in dieser Tradition so erwünscht und es wird gute Gründe dafür geben, also habe ich sie zu respektieren. So.
Genau, also ich finde immer noch, weil genauso wie der Bibelwissenschaftler das gesagt hat, gemeinsames Essen ist Urkern unserer Religion, ja, und deswegen finde ich gerade, dass das Essen so reglementiert ist, dass es wieder so ein Thema ist, nach wie vor schwierig und ich fände es schöner, wenn es da einen besseren Umgang mit gäbe und man nicht von irgendwelchen Domschweizern zum Teufel gejagt wird. Das finde ich generell doof.
Wie waren denn die anderen Aussagen in dem Artikel, die du gefunden hast? Was haben denn die anderen Religionen gesagt?
Ja, die wollten das alle auch nicht. Also da war keiner, der gesagt hat, also die haben das nicht so, das war ein bisschen doofer Artikel, die haben die gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern die haben das nur immer zusammengefasst, was die gesagt haben. Und da waren sich aber interessanterweise alle einig.
Also katholische Kirche, orthodoxe, jüdische Gemeinde und Imam haben alle gesagt,
also Essen im Gotteshaus, nee. Ne?
Ja, und so. Ich glaube, damit ist gemeint das unaufmerksame Essen. Denn Speisevorschriften gibt es ja in allen religiösen Traditionen. Und Speisevorschriften stiften Identität. Ja? Also ich kann mich mit diesen Vorschriften auch gegenüber anderen abgrenzen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Auswahl treffe bei der Nahrung, bei den Speisen, die ich als ja, erlaubt oder nicht erlaubt erkläre, entwirft eine Kultur ein Bild von sich selbst und tritt dann anderen Kulturen damit gegenüber. Zum Beispiel der Klassiker im jüdischen oder christlichen Ritual hat Wein einen ganz hohen Stellenwert, aber für Muslime ist Alkoholtrinken verboten. Mhm. So, Schweine, ich kann mich abgrenzen.
Schweinefleisch. Im Islam und im Judentum.
Ganz genau.
Ich habe unlängst ein ganz, ganz spannendes Video gesehen und in diesem Video wurde folgende These verbreitet und ich möchte euch gerne dazu befragen. Die haben gesagt, als die Form der Kirche, in der Urkirche, habe man auch eher so gesessen wie im Abendmahl. Also entweder im Kreis oder im U. Und in dieser Form sei dann auch der Gottesdienst, habe der stattgefunden. Und jetzt sind wir in einer Anordnung, die im besten Sinne so wie Frontalunterricht aussieht. Früher hat sich sogar der Priester noch mit dem Rücken zur Gemeinde gedreht. Dass dieses langsame Verschwinden der Form des Abendmahls auch ganz viel mit der Form von Hierarchie in der Kirche zu tun hat.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Finde ich sehr plausibel und nachvollziehbar, diese These.
Ja, wer die Kelle in der Hand hat, der hat das Sagen. Ja. Ne? Wer austeilt und sagt, du kriegst so viel. Das war in jeder Familie so. Ne? Der hat das Sagen, der hat den Daumen drauf. Und dann ist es natürlich auch nett, den Daumen drauf zu haben. Ne? Also Macht korrumpiert. Und es geht hier...
War das gewollt? Oder ist es eben ja, man ist eben von diesen Untergrundkirchen jetzt in diese römischen Markthallen, was ja, glaube ich, die Urform der Basilika oder wie man bei meiner Schwiegerfamilie am Niederrhein sagt, die Basilika, dass man da eben jetzt anders gesessen hat.
Ja, ich glaube, es hat natürlich auch was mit dem Erfolg zu tun. Wenn es auf einmal 300 Leute sind, dann ist es schwierig, so zu sitzen. Dann musst du neue Wege finden. Wie machen wir das hier? Ne, dann muss er eine verdammt große Halle haben, also zu der Zeit, dass die 300 dann alle sitzen können.
Da kannst du nicht im Kreis sitzen.
Genau, und dann gab es natürlich eine Entwicklung zu sagen, in diesem Brot, das ist jetzt Jesus selbst. Ne, das ist jetzt Jesus selbst. Und dann gab es natürlich, ist dieser Akt des gemeinsamen Essens ein bisschen umgeschwenkt auf das Brot mehr und sich darauf zu konzentrieren, dass er das isst. Das ist für mich, ne, nicht, dass dann falscher Eindruck entsteht, für mich ist das ganz wichtig, für meinen Glauben ganz zentral. In diesem Brot ist Jesus selbst repräsentiert, für mich ganz zentral, ganz wichtig. Trotzdem, glaube ich, ist dieser Teil des gemeinsamen Essens vergessen worden oder immer weiter vergessen worden, dass dadurch, dass das zum Allerheiligsten wird, ist, das geht aber auch nur, weil wir vorher zusammen gut gegessen haben, zusammen eine gute Zeit hatten. Und er sozusagen immer, wenn es eine gute Zeit gibt, setzt er sich gerne dazu. Und dann ist er dabei und dann bleibt er auch da.
Ja, diese Art der Feier wurde hochstilisiert. Und wenn ich in Liturgiewissenschaft aufgepasst habe, ist jetzt eine Warnung. Die ersten, also die ganz frühen Herrenmähler, also wirklich diese ersten Formen von Gottesdienst, wenn Christinnen und Christen zusammenkamen, um den Sonntag.
Mit Herrenmahl war nicht damit gemeint, dass das nur für Männer war, sondern
ganz genau.
Gott, also der Herr.
Ne? Also das war für Christinnen und Christen.
Sie trafen sich und sie brachten natürlich auch etwas mit. Sie brachten etwas mit, was sie entbehren konnten, also an Speisen natürlich. Das trugen sie zusammen. Daran erinnert ja heute in der katholischen Liturgie immer noch die sogenannte Gabenbereitung. Aber das ist so hochstilisiert, überhaupt gar kein Mensch mehr.
Erklärst du, was die Gabenbereitung ist?
Naja, also das, was dann vom Priester im Hochgebet gewandelt wird, ja, in Leib und Blut Jesu, diese Gaben, also die Hostien und auch Wein und Wasser, die werden ja heute von den Messdienerinnen und Messdienern, wenn es sie noch gibt, gebracht. Die ursprüngliche Idee ist, dass diese Gaben vom Volke gebracht wurden.
Und also dann, die ursprüngliche Idee der Gabenbereitung ist, dass sich einer vorne hinstellt und sagt, so, jetzt bringen wir mal zusammen, was ihr alle so mitgebracht habt.
Ja, klar.
Du hast den Nudelsalat gemacht, klar. Du die Frikadellen. Ja. Und jetzt packen wir das auf den Tisch und essen.
Es ging um ein Mahl. Auch damit zum Ausdruck zu bringen, wir brauchen das nicht alles. Wir können etwas entbehren. Oder ganz im Sinne Jesu, wir können das miteinander in seinem Namen teilen und gemeinsam essen.
Das war das
Herrenmahl.
Urs hat gerade so schön gesagt, dass das natürlich, je größer das Auditorium wird oder je größer die Gemeinde wird, das so nicht mehr möglich ist. Steckt hier also in dem Erfolg des Christentums eine große Schwierigkeit, weil sie damit sich so entfernt von dieser Urform?
Ja, es waren am Anfang kleine Gemeinschaften.
Genau.
Ne? Jesus selber, na gut, der hatte da noch mehr als 12 Jünger, aber der war ja selbst jetzt erstmal nicht mit Hunderten unterwegs, ne? Später vielleicht schon, aber so da, die waren kleine Gemeinschaften. Und vielleicht ist das, ne, ich glaube, wenn eben alle sagen, ne, wir schrumpfen und alle und dann kommen wir wieder zur Urkirche, insofern ja, weil wir jetzt ja auch nur alle in kleinen Gemeinschaften feiern. Und ich glaube, wir hätten ja jetzt die super Chance mit den Leuten, die paar Leuten, die noch da sind, sitzen wir aber in diesen riesigen Kirchen, die für viel mehr gemacht sind. Wir könnten viel intimer wieder gemeinsam Mahl feiern, wenn wir in andere Räume gehen. Wir hatten das, in unsere Kirche wurde mal umgebaut. Ich glaube, die letzte Kohle musste noch raus, ne, bevor der Laden zugeht, keine Ahnung. Und da waren wir dann im Pfarrsaal und vorher alle, kotz, wirkt, scheiß Pfarrsaal, hässlich und so. Und dann waren wir da drin, dann merkten wir, hey, hier ist die Bude ja jetzt voll. Hier, es ist voll und wenn wir singen, knallt das richtig und so.
Man war sich näher wahrscheinlich.
Man war sich viel näher, genau. Man kann es viel einfacher sagen, wir waren uns viel näher und wir waren viel mehr Gemeinschaft. Und streng genommen waren sie hinter, ich glaube, es haben sie nicht alle zugegeben, aber alle ein bisschen traurig, dass das wieder vorbei war.
Wir haben in der letzten Folge ja über Aberglauben gesprochen. Jetzt möchte ich ein bisschen über Magie reden. Die Magie eines gemeinsamen Essens, nämlich ganz losgelöst erstmal vom Christentum. Urs sagt mir immer etwas über gemeinsames Essen, was das für Familien bedeutet. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Eine der wenigen Sachen, wo wir wissen, was können wir verhindern mit gemeinsamem
genau,
Essen?
Also das ist gut gegen alles. Es gibt Studien, das sagt immer meine Frau, schöne Grüße, die ist Psychologin und die sagt, also es gibt ganz klare Studien, Familien, in denen regelmäßig Familienmahlzeiten stattfinden. Also die Familie kommt einmal am Tag oder öfter zusammen und isst zusammen. Da passieren viel weniger bei den Kindern vorneweg Essstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Drogen, also dass die kriminell werden und so. Das passiert alles viel weniger da. Jetzt hat das natürlich nichts damit zu tun, dass die regelmäßig was zu essen kriegen, sondern dass man beim Essen eben auch andere Dinge tut. Sich unterhalten, austauschen, von den anderen was mitkriegen, Gemeinschaft lebt.
Sich mal richtig zofft und die Meinung sagt.
Genau. Ja. Und trotzdem vielleicht beieinander bleibt.
Ja, eben.
Ne? Und das kann ich nur sagen, bei uns früher, für mich ist das immer noch Stress. Familienmahlzeiten sind für mich blanker Stress, weil früher wir haben uns alle unser Essen genommen, wenn da denn was zentral gekocht wurde oder jeder hat sich selber was gemacht und alle sind in ihre Zimmer verschwunden. Das gab es bei uns nicht, ne, wegen der desaströsen Situation unserer Familie damals, nachdem mein Vater starb. Davor gab es das schon, aber da kann ich mich kaum noch dran erinnern.
Also das Tolle, so wie ich dieses Beispiel immer verstehe, das habe ich von deiner Frau natürlich auch schon oft gehört, es ist natürlich nicht das gemeinsame Essen direkt, das dann so positive Einflüsse auf die Entwicklung der Kinder und der Familie hat, sondern was alles da noch dabei abläuft. Also das Essen hat ja auch noch die Möglichkeit, man kann reden und muss es nicht vielleicht. Ne? Es kann geschwiegen werden, es kann gesprochen werden. Man kommt einmal am Tag auf jeden Fall zusammen. Es ist eine Verabredung, die man gar nicht nachhalten muss, weil es müssen ja nun mal alle essen. Und das
man arbeitet vielleicht zusammen, man macht das Essen zusammen, man räumt zusammen ab, auch wenn das immer wieder ein Streitpunkt ist und so, ne? Also man lernt Kooperation, was weiß ich, da lernst du alles Mögliche.
Also wollte ich nochmal eine große Lanze dafür brechen, warum das Essen, das gemeinsame Essen eigentlich so wichtig ist. Und da kommen wir dann wieder zu dem, was du, Alex, ganz am Anfang gesagt hast, nicht das gedankenlose Essen.
Genau.
Ja.
Genau, und deswegen sind wir auch wieder bei der Eucharistie. Dankbarkeit, das ist auch ein Teil.
Das ist ein so großartiges Zeichen. Man kann sich ja mal fragen, warum hat Jesus eigentlich dieses Zeichen ausgesucht?
Das also, Essen meinst du?
Das Essen, ne? Also Brot und Wein teilen. Er hätte ja auch sagen können, also immer wenn ihr einen Baum pflanzt, dann bin ich mitten unter euch. Also,
wenn ihr euch umarmt.
Ja, genau. Regenbogen. Aber dieses Essen ist so alltäglich. Wir müssen uns ernähren. Wir sind auch, ja, wir in unserer heutigen Zeit vielleicht nicht mehr so, aber auch immer noch, wir sind auch aufeinander angewiesen. Ja, wir das macht uns ja gemein mit dem anderen.
Was er auch ja letztlich gesagt hat, da ne, waren wir auch, esst nicht alleine,
ja, genau.
Heißt es ja auch. Ne? Und deswegen ne, eben nicht alleine mit dem Eis da reinlaufen. Und ich glaube, meine Oma hätte alleine schon damit Probleme gehabt. Die fand ja immer dieses Zwischendurchessen ganz furchtbar. Warum müssen die ständig, was man heute, snacken? Mhm. Ne? Wozu ist das gut? Ne? Snacken, ne? Man
und damit hat
sich
deine Oma
so.
Elisabeth mal wieder recht.
Natürlich, die Oma hat immer recht.
Ja.
Ja.
Denn, fühl es noch aus,
was?
Also was ist das Schlimme am Snacken?
Man verdirbt sich den Appetit und das, genau, sie hat gesagt, wenn ihr ständig zwischendurch was esst, dann verderbt euch den Appetit und dann, und ich glaube, das hat sie wirklich vielleicht unbewusst gemeint, dann haben wir kein gutes Mittagessen, dann haben wir kein gutes Abendessen, weil dann haben wir A, noch einen Streitpunkt, ich habe keinen Hunger und man ist wieder so schnell fertig, man bleibt nicht nett beieinander. So, ne? Und das hat das ja auch, wenn du den verdorbenen Appetit hast, ist nicht nur, dass es falsch ist, das habe ich ja immer verstanden, dann esse ich zu wenig. Dann habe ich gesagt, wieso, wenn ich satt bin, bin ich satt. Nee, man hat kein vernünftiges Essen. man isst nicht vernünftig zusammen.
Wenn ich alleine esse, dann werde ich zum Eigenbrötler. Kennt ihr noch diese Bezeichnung? Ja, der Eigenbrötler ist derjenige, der sein Brot alleine isst. Ne? Wenn ich mein Essen aber teile, dann werde ich zum Kumpanen. Ja, der Kumpane ist derjenige, der sein Brot teilt.
Mit dem ich mein Brot esse.
Genau. Ganz genau.
Kum mit Panbrot.
Ganz genau.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Da wurde es nochmal hardcore etymologisch am Ende. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr wart sprachlich sowieso relativ gut heute. Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal die Abstimmung. Ist es Sünde, in der Kirche zu essen, Urs?
Nein.
Alex?
Nein.
Ich sag auch nein. Das Gedankenlose vielleicht.
Das Gedankenlose.
Aber das ist so. Aber das hätten wir geklärt. Ihr habt überhaupt keine pastoralen Hupen euch heute eingefangen. Entweder, weil ich viel zu liberal und lasch bin. Ja?
Dafür bist du ja bekannt.
Mhm. Das heißt, ihr dürft mir einen Begriff aufdrücken, den ich in einer der nächsten Moderationen einbauen muss.
Vereinswappen.
Ich bin sehr gespannt.
Du hättest alle Möglichkeiten jetzt.
Ob das in diesem Podcast vorkommen wird mit dem Titel
Ist es Sünde, True Crime Podcasts zu hören?
Bis dahin, alles Gute, tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde? Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.